Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Frau Pastorin und die Studentin.
Clara, was interessiert dich? Sag's mir.
Judith, ich möchte heute mit dir über Johannes 19 sprechen. Einfach wieder, ja, erstmal eine Zusammenfassung des Textes und dann später gucken, wie kann man das eigentlich verstehen. Und deswegen bitte ich dich, den mal zusammenzufassen.
Ich fordere dich jetzt noch mal ein bisschen raus. Was interessiert dich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich hingesetzt hast und gesagt hast, Johannes 18 und Johannes 19 interessieren mich so. Was interessiert dich?
Ja gut, also mich hat eigentlich Johannes 19 lange nicht interessiert. Ich habe ihn das letzte Mal vielleicht in der Schule gelesen, also vor 10 Jahren oder im Kindergottesdienst. Ich kenne aber natürlich die Ostergeschichte. Es begab sich aber, dass ich zufälligerweise Johannes las, 19 vor kurzem, und sehr verwundert war über die Interpretation Jesus am Kreuz. Und deswegen, ja, möchte ich heute da nochmal drüber sprechen.
Okay, das hört sich für mich schon natürlicher an, weil Wesen, die einfach sagen, ich interessiere mich für Johannes 19. Ja, also es ist die Geschichte von Jesus am Kreuz, wie er stirbt. Die ist ja irgendwie so in kurzer Version auch für alle bekannt. Und Johannes 19 berichtet aber auf eine Weise über diese Kreuzigung, die sehr interessant ist. Also fast wie so eine Installation. Also in Kürze ist es so, dass Jesus verraten wird von seinen Jüngern, zu allen vorderst von Petrus, der ihn ausliefert und er dann zuerst bei den jüdischen Behörden verhört wird und dann vor dem römischen Pilatus verhört wird. Und zwar deswegen, weil die Juden in ihrem Gesetz stehen haben, dass sie natürlich niemanden töten dürfen und sie Jesus aber als Aufrührer wahrnehmen, der behauptet von sich, der Sohn Gottes zu sein, und es ja Schriften gibt, die darauf hinweisen, dass so was wie ein Messias oder so jemand wie ein Erlöser erwartet wird. Und kommt da einer, und es hat immer wieder viele Leute gegeben, die behauptet haben, sie seien der Sohn Gottes. Und die jüdischen Behörden, aber auch die römischen, haben immer versucht rauszufinden, ist das jetzt ernst zu nehmen für uns? So, und das wird jetzt hier alles abgespielt. Also die jüdischen Behörden sind besorgt und wollen den eigentlich loswerden und offensichtlich auch so, dass es bitte auch zum Tod führen soll. Und dann bringen sie ihn vor Pilatus. Und Pilatus, römischer Statthalter, der dem Kaiser hörig ist, sieht das eigentlich erstmal nicht so ein. Also der unterhält sich mit Jesus und kann an dem nicht so richtig viel Falsches finden. Hin und her. Dann kommt es aber zu dem Punkt, wo die jüdischen Behörden dann sagen, ja, also wenn er sagt, er ist der König der Juden, dann ist er ja ein König, und ein König kann es neben dem Kaiser nicht geben. Du würdest dich damit gegen den Kaiser stellen. Und in dem Moment ist er an seiner Machtehre wahrscheinlich gepackt und gibt ihn dann zur Kreuzigung frei. Und dann kommt es dazu, dass Jesus, der wird gegeißelt und von den Soldaten misshandelt. Also es ist wirklich richtig übel, so wie Freiwild, das hin und her gegangen ist und jetzt nochmal so richtig draufgehauen wird. Und dann trägt er sein eigenes Kreuz nach Golgatha, wo er dann rechts und links jeweils an einer Seite mit Verbrechern gekreuzigt wird. Und was jetzt besonders ist bei Johannes, ist, dass diese Situation unter dem Kreuz so richtig aufgestellt wird. Da sind einmal die Soldaten, die ihn da bewachen und die dafür sorgen, dass diese ganze Kreuzigung irgendwie einigermaßen ruhig abläuft. Und da gibt es die Geschichte, dass die Klamotten, die einem abgenommen werden, wenn man gestorben ist hinterher, dass die untereinander verteilen. Da passieren also allerlei Sachen unter dem Kreuz. Unter anderem wird, anders als bei den anderen Evangelisten, die Mutter Maria unters Kreuz gestellt. In den anderen Evangelien ist sie so weit entfernt von ihrem Sohn, dass sie dann eigentlich erst wieder als Auferstehungszeugin auftritt an Ostern. Aber hier, Johannes stellt sie unter das Kreuz. Und auch so, dass Jesus mit ihr nochmal redet. Und daneben ist eine Figur, die in den anderen Evangelien nicht auftaucht. Das ist der Jünger, den Jesus besonders liebte. Der hat keinen Namen, sondern der wird eigentlich nur unter diesem Label geführt. Und diese beiden stehen also nebeneinander. Und Jesus, der bei Johannes sehr erhaben dargestellt wird. Also er hängt am Kreuz, er weiß, dass ihm das alles passiert. Er lässt sich mit Haut und Haaren drauf ein, er trägt sein eigenes Kreuz. Er ist immer souverän, er hat auf jede Frage eine richtige Antwort. Und hier ist es auch so, dass er jetzt zu seiner Mutter sagt, der Jüngling, den er besonders liebte, ist jetzt dein Sohn. Und dann heißt es, der Jünger, den er besonders liebte, nimmt sie jetzt bei sich auf. Also wie so eine Art Rollenwechsel passiert da, ja? Also eigentlich ist ja Jesus der Sohn von Maria. Aber jetzt hier am Kreuz, wo der Tod bevorsteht und diese ganze Sohn-Gottes-Frage davor auch verhandelt worden ist, gibt er jetzt quasi symbolisch seine Sohnschaft ab und gibt ihr, damit sie sich nicht so alleine fühlt, nein, das ist jetzt sehr zynisch, übergibt ihr Muttersein und dieses Rollenverhältnis zwischen Mutter und Sohn an einen namenlosen Jünger ab. Und ich weiß nicht, wir können ja gleich drüber reden, was das bedeutet.
Ja, und daneben stehen eben noch Marias Schwester und Maria Magdalena. Und dann habe ich auch gelesen, werden also diesen Menschen, die da schon gekreuzigt wurde, wenn die noch leben, werden denen die Beine gebrochen. Jesus werden die Beine nicht gebrochen, weil er schon tot ist. Und ihm wird mit einer Lanze in die Seite gestochen. Und das Bild kennt man ja auch. Also das ist auch ein Bild, das sich sehr bei mir eingeprägt hat, als ich ein Kind war. Also der Jesus, der halt sehr leidet, am Kreuz hängt mit dem Dornenkranz auf dem Kopf. Und je nachdem, in welcher Region wir waren und welche Kreuze dort über den Türschwellen hingen, lief auch Blut aus der Seite. Genau, aus dem evangelischen Kontext kenne ich auch eigentlich nur Kreuze ohne Jesus, aber in anderen Kontexten Kreuze mit Jesus.
Genau, also das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil bei Johannes kann man ja fast den Eindruck kriegen, dass Jesus so, also der ist auch schon ein bisschen Mensch geworden, aber ist schon ein sehr erhabener Mensch. Also es viel schwebt ein bisschen über den Boden und der weiß ja schon vom Anfang des Evangeliums bis zum Ende, was eigentlich los ist mit ihm. Also der Johannes präsentiert einen Jesus, der in seinem Gottsein sehr selbstbewusst ist. Und deswegen muss natürlich damit er Mensch bleibt, natürlich bei dieser Kreuzigungsszene sehr deutlich gemacht werden, dass er wirklich sehr tot ist und dass das echtes Blut aus ihm herausläuft. Das ist eigentlich vor allem im Kontrast zu verstehen zu dem Fokus dann zu sagen, er ist aber göttlich.
Ja, interessant. Das ist nämlich auch genau das, was mich hier an der Geschichte interessiert. Und zwar möchte ich herausfinden, was ist denn wichtig an der Geschichte? Ich erinnere mich vor allem, wenn ich an diese Geschichte denke, an die Soldaten, die sich dann eben um sein Gewand würfeln. Ist mir aber auch klar, dass es nicht das Interessante an dieser Geschichte sein kann, auch wenn ich das in der Schule auch wir sogar darüber gesprochen haben. Und deswegen möchte ich dich mal fragen, was findest du sind die Schlüsselszenen in dieser Bibelstelle?
Also das ist ja vermessen für mich zu sagen, was die Schlüsselstellen sind. Und es gäbe sicher viele Leute, die das ganz interessant finden mit diesem Gewand und dem Würfel und so. Ne? Es ist voll gespickt mit Symbolismus und mit Symbolen und Andeutungen, die alle irgendwie eine Berechtigung haben. Für mich ist es tatsächlich dieser Move, dass Johannes hier ganz offensichtlich dramaturgisch uns was sagen will damit. Also er stellt dieses Kreuz auf, er präsentiert einen Jesus, der einen sehr, sehr klaren Einschlag hat, eine sehr klare Färbung und erzählt uns aber die Geschichte vom Ende seines Lebens, von einem gewaltsamen Tod und dem, was dann folgt, dem Ausblick eigentlich dann darauf. Also kurz bevor Jesus als Mensch stirbt am Kreuz, wird eigentlich nochmal so eine Rollenfrage. Das ist das, was mich sehr beschäftigt hat, weil es ja, also das ist ja der Text, der an Karfreitag passiert und dann bis Ostern wissen wir nicht, was passiert, können das nicht nachvollziehen. Und er stellt jetzt aber kurz vor seinem Tod nochmal Maria, die ihn ja auf die Welt gebracht hat, dahin. Und auch sein Verhältnis als Sohn, also das, was ihn zum Menschen macht, ist ja, dass er von der Mutter geboren worden ist, dass er durch den Bauch auf die Welt gekommen ist, dass er durch eine Vulva auf die Welt kam oder in einer Vulva geboren, durch die Vagina auf die Welt kam, um deutlich zu sein. Das alles macht ihn zum Menschen. Und jetzt hier am Kreuz von dieser erhabenen Jesus-Position des Johannes aus, sagt er so, jetzt hört dieses Rollenverhältnis auf.
Ja, weil er sagt ja, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und zu dem Lieblingsjünger sagt er eben, siehe, das ist deine Mutter. Ich fand es da im ersten Moment merkwürdig, dass er sie mit Frau anspricht und nicht mit Mutter oder irgendwie emotionaler. Aber es ist ja auch eben eine Stilsache, weil Johannes diesen Text verfasst hat vielleicht.
Ja, oder es ist gezielt, weil er eben sie nicht, weil es nicht mehr seine Mutter ist in dem Moment, sondern es ist eine Frau und in ihrer Geschlechtlichkeit, wie auch immer man die drehen möchte. Aber wenn er schon sagt, was man ja nicht einfach sagen kann, man kann ja nicht mehr einfach sagen, du bist jetzt nicht mehr meine Mutter, sondern deutlich macht, okay, diese, oder für mich, das wäre jetzt meine Deutung, diese Rollenverhältnisse, die ihr hier habt, das, was Menschsein ausmacht, auch in den Rollen und das, was ihr auch anfangt, wo ihr anfangt, euch gegenseitig in Schubladen zu stecken und vielleicht auch aus Rollenkonstellationen und Verhältnissen nicht mehr rauszukommen. Also gerade das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Söhnen und Müttern oder Vätern und Töchtern, ist ja so, und das passiert ja auch oft, dass es an einen Punkt kommt, wo es nicht weitergeht im Leben, wo die Rollen so verschärft sind, dass man miteinander im Gespräch eigentlich keine Einigung mehr erzielen kann. So, und diese Rollen, die lässt er mit dem, was er sagt, bei denen, die vor dem Kreuz stehen bleiben, bei den Menschen. Und er selbst ändert seine Rolle, indem er eingeht in das Göttliche, indem er aufgeht in, wenn jetzt christlich gesprochen, das, die Trinität, ja, also sich verbindet mit dem Geist. Und das finde ich schon bemerkenswerten Move. Also, dass das Christliche, und zu Recht wird dem ja auch immer vorgeworfen, das ist alles ganz männlich, weil die Trinität ist männlich und Vater und Sohn und so. Aber hier jetzt am Kreuz, wenn es um den Tod geht und das, was dann danach kommt, da macht er hier an dieser Stelle nochmal explizit, lösen sich auch die Rollen auf.
Ich hatte vorher nicht darüber nachgedacht, dass sich Rollen so offiziell auflösen können. Also ist das mit dieser Ansprache Frau schon die Auflösung? Wir können vor allem ja auch Beziehungen auf der Erde führen. Also man könnte ja auch anders darüber nachdenken und sich fragen, okay, vielleicht hatte die kein Auskommen, die Maria, oder sie braucht männlichen Vormund oder ähnliches, weswegen diese Einteilung oder Verteilung schon passiert. Genauso könnte man sich aber auch denken, dass vor allem der Lieblingsjünger von Jesus, der würde sich ja automatisch hoffentlich um die verbliebene Mutter kümmern, weiß ich nicht. Aber ich finde das sehr interessant, dass man hier sagt, dass diese Beziehung sich ändert, wo Jesus im christlichen Sinne gesprochen in das Göttliche übergeht.
Aber genau, also es ist alles Mögliche denkbar, aber was Johannes eben nicht macht, ist, dass er uns Prosa liefert. Also er sagt nicht, ich verstehe das Kreuz folgendermaßen und Maria hat dann so und so und die Rollen lösen sich auf. Das alles sehe ich darin, ja. Und es würden wahrscheinlich auch manche AuslegerInnen einen Nervenzusammenbruch kriegen, wenn sie meine Auslegung jetzt so hören. Aber genau das ist das Bemerkenswerte an Johannes, ist, dass er uns da eine Aufstellung liefert in einer Tonart, in einer Gesprächsweise, die uns dazu anregt, uns zu fragen, was ist das eigentlich und was soll das? Und so viel Spielraum und Möglichkeiten gibt, sogar das darin sehen zu können. Und dann wird es ja eben spannend, was passiert denn dann mit diesen Rollen? Also was passiert, weil wenn man das weiterdenkt, dann können wir diese Rollenmuster, die wir haben und die wir selbst haben in dieser Menschwerdung, in der er ja ein Mann wird, dass wir die überdenken müssen oder ihm nicht, also die nicht andersrum vergöttlichen können. Wir können nicht ganz genau sagen über sein Menschsein, wie es war, genauso können wir nicht sagen über sein Gottsein, wie es war. Schlussendlich und so, dass es vollständig der Wahrheit entspricht, weil wir da nicht dran reichen können. Aber in der Weise, wie Johannes hier das macht, ergibt sich plötzlich eine Tür, dass wir unsere Rollen und das, was wir machen und wie wir es sehen, doch wieder überdenken können und möglicherweise auch angleichen, verändern und sich was eröffnet an Perspektive, die uns wieder in eine andere Richtung bringt.
Also als Zusammenfassung, dass jegliche Rollen, die es auf der Erde gibt, auch selbstbestimmt sind, selbst gemacht werden auf der Erde und nichts, also nicht etwas Vorgegebenes sind. Könnte man das so beschreiben, Judith?
Also da kommen wir tief in die Genderforschung und Rollenfragen rein. Das kann ich nicht klar beantworten, ja. Aber zumindest ist der Text und die Art und Weise, wie es erzählt ist, so, dass man daraus keine Rollenvorschriften ableiten kann. Und ich den Hinweis lese zu sagen, also wenn ihr euch jetzt hier mit Tod und Leben und Auferstehung befasst, dann seid ihr in diesem Punkt insofern alle gleich, als dass es hier um euer Menschsein geht. Und in dem Menschsein die Geschlechtlichkeit vor Gott keine Rolle mehr spielt. Und ob ihr Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Freundin seid, ist in diesem Moment, wenn es darum geht, mit Gott verbunden zu sein oder mit diesem Mensch verbunden zu sein, der da am Kreuz hängt, nicht mehr relevant. Und das ist schon eine Macht, die er dann hat, die einen Wahrheitsmoment in sich trägt, der beeindruckend ist, ja, weil ich plötzlich mich eigentlich nur neben meine Mitmenschen stellen kann in Ausrichtung auf ihn und auch in der Hoffnung auf ihn, dass er eine Gerechtigkeit hat oder eine Sichtweise auf die Welt oder etwas für mich zur Verfügung, was mich über mich selbst hinauswachsen lässt.
Das spricht mich persönlich sehr an. Ich finde das auch beeindruckend, diese Deutung, weil es eben einen ganz anderen Raum eröffnet. Es ist nicht so, dass es nur die eine Person gibt, die zum Beispiel in die Kirche passt oder eine Beziehung zu Gott haben kann, spirituell sein kann. Und das ist ja auch ein ganz großes Thema in der Kirche, ginge es um gleichgeschlechtliche Ehe oder ja, eben sonst irgendwas.
Ja, und interessanterweise würde Johannes wahrscheinlich, also von dem wir ja gar nicht wissen, ob das eine oder mehrere Personen waren, auch ein großes Problem mit gleichgeschlechtlicher Partnerschaft haben, weil er einfach, weiß ich nicht, vor 2000 Jahren gelebt hat. Aber den Text und das, was über Jesus erzählt hat, in der Weise, wie er Jesus oder Christus darstellt, hat er, und dann ist der Text eben auch größer als der Autor selbst, einen Raum eingerichtet, der diese Perspektive möglich macht. Und das ist schon erstaunlich, finde ich, dass das geht, dass da plötzlich unter diesem Kreuz zwischen diesen Frauen was sich auftut an Raum, was mit mir zu tun hat und mit meiner Rolle und mit meinen Fragen und mit dem, was sich vielleicht auch in meinem Leben nicht auflösen lässt, ja, und wo ich angewiesen bin darauf, dass jemand vielleicht sagt, okay, das wirst du auch nicht lösen können. Du wirst immer Kind deiner Eltern bleiben und vielleicht auch vieles von dem, was die durchlitten haben, gar nicht verstehen können. Und wenn ihr sozusagen aber vor Gott steht alle, und dann tritt da eine Gleichheit an, die, wo du vielleicht das ein oder andere auch abgeben kannst, ne? An vielleicht auch Schuld oder an Vorwurf oder an Wünschen, die du vielleicht gehabt hättest, die da alle in dieser Situation am Kreuz irgendwie nochmal sich formulieren können.
Dieses Bild finde ich auch sehr interessant, so die Vorstellung, dass da an dem Kreuz, dass es so ein Symbol eben dafür ist, vor Gott zu stehen. Was ich auch interessant finde in diesem Text ist, dass Jesus viele Antworten hat. Er antwortet, oder seine Sätze hören sich relativ selbstbewusst an. Und er leidet ja aber eigentlich sehr. Also es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel sagen, ja, hier, da ist er am Kreuz, er leidet, was sind die Gedanken oder sonst irgendwas. Aber hier wird uns ja eigentlich in Johannes, liefert uns der Text einen Jesus, der genau weiß, was passiert und der vielleicht auch schon von der Auferstehung weiß. Und meine Frage ist jetzt hier, könnte man sagen, dass Jesus während seiner Kreuzigung gar nicht leidet, weil er ja schon Bescheid weiß? Also erste Frage.
Ja, genau. Das ist das, was Johannes auch immer unterstellt wird, dass diesen Effekt hat, dass der so genau Bescheid weiß, dass man ihm das Leiden eigentlich gar nicht so richtig abnehmen kann. Ich finde aber gerade diese Position besonders ehrlich, weil sie ja mit dem zu tun, also eigentlich unserem Zustand auf diese Geschichte viel näher kommt. Wir reichen an dieses Leid ja gar nicht so heran. Das bleibt ja immer eine sehr abstrakte Sache. Und Johannes macht einfach sehr deutlich, dass wir ja alle wir Christinnen alle von dem Standpunkt ausgehen, dass wir wissen, dass es die Auferstehung oder dass wir das erleben und dass wir das glauben oder hoffen, dass die Auferstehung stattgefunden hat. Und das Johannesevangelium eben noch viel krasser als die anderen, das auch schon theologisch deutet. Und also vom Moment der Auferstehung an, ja, seiner Hinwendung dazu zu sagen, ich bin dem Auferstandenen begegnet, wie auch immer sich das vollzogen hat. Und ich möchte jetzt nochmal klar kriegen, in einem Zusammenhang, was heißt es für diesen Jesus? Und jetzt zeichnet er ihn hindurch als einen Selbstbewussten, der das immer weiß und der immer erhaben ist. Und wenn man sich einmal auf diesen Duktus eingelassen hat, dann kriegt man aber eine theologische Deutung, die für mich was sehr Klares und Wahres in sich trägt. Und also die Frage, hat er denn wirklich gelitten oder hat er nicht gelitten? Da wäre dann die Frage, an welcher Stelle ist das jetzt wofür eigentlich relevant? Für welchen Wahrheitsanspruch? Und hier auch wieder dann zu sagen, also mit Johannes kann man das ganze Ding nicht knacken, ja, sondern neben Johannes stehen Matthäus, Markus und Lukas, die alle eine ganz andere Beschreibung haben von dem, wie das da passiert ist. Eine ganz andere Tonart, wenn man Matthäus hört. Da wird es ganz dramatisch und im Tempel zerreißt der Vorhang und alle Gräber gehen auf und die Toten kommen raus. Also das ist alles ganz wahnsinnig dramatisch, kriegt sofort eine andere Konnotation. Und da wieder zu sagen, also wir kommen weder an die Kreuzigung noch an den Tod noch an die Auferstehung in Reinform dran, sondern es sind Erzählungen, die uns in Kontakt bringen mit einer Struktur in uns selber, wo uns diese Geschichten eigentlich näher an uns selber ranführen und an die Fragen, die wir damit verbinden. Und alle Geschichten, so wie sie erzählt sind, haben nie diesen präzisen Punkt, wo man sagen kann, hier kriegt man jetzt die Wahrheit in Reinform.
Klar, unter dem Gesichtspunkt auch gäbe es die Kreuzigung von Jesus nicht und eben die Geschichten um seine Auferstehung, dann gäbe es ja auch das Christentum nicht. Und deswegen ist es also mir sehr klar, warum es unterschiedliche Auslegungen gibt und warum eben auch hier in Johannes jetzt so ein anderer Duktus im Text ist. Was mir auch noch aufgefallen ist, es gibt es ja häufig in evangelischen Kontexten oder Dinge, die ich so in der Kirche gehört habe, der Leidensweg von Jesus, er ist für uns gestorben, er hat für uns gelitten. Das ja auch, so ist mein Eindruck zumindest, als Mittel genutzt werden kann, Menschen so zu unterdrücken oder zur Demut aufzufordern. Jetzt haben wir aber Johannes, der ja eigentlich gar nicht so das Leiden beschreibt. Und deswegen möchte ich dich gerne zu diesem Thema fragen, was denkst du dazu, wenn diese Rhetorik des Leidens von Jesus, der für uns am Kreuze gestorben ist, wenn das eben verwendet wird?
Diese ganze Leidensmetaphorik ist auch wieder, wenn wir in dieser Rollenfrage sind, da habe ich sozusagen einen anderen Menschen vor Augen, der jetzt für mich sein Leben opfert, damit es mir besser geht. Das ist ja eine Vorstellung, die wir erstmal also im 2025 so nicht haben, auch nicht haben wollen. Und da wir alle freiheitsliebend sind und dazu berufen, dass wir selbstständig sind und auch unsere Brötchen mal selber verdienen und so, ist diese Logik, da ist jemand für mich gestorben, viel zu martialisch und viel zu, ja, das machen halt die bekloppten Christen, die da irgendwie immer noch an so einen Quatsch glauben. Wenn man jetzt diese Stelle, die wir gerade besprochen haben, unter dem Kreuz hat, wo einer, der zu Unrecht verurteilt am Kreuz leidet und stirbt, und diese beiden Frauen, die da unten drunter sind, wenn wir uns in diese Geschichte reinbegeben, ohne jetzt erstmal zu fragen, was hat das für einen Sinn und er jetzt da Leid für mich auf sich genommen, ist dieses Bild, da ist einer, der wendet sich also der stellt sich diesem menschlichen Ende, und zwar in meinem Angesicht. Ich kann mich da vorstellen und mit ihm Kontakt aufnehmen in all dem. Fängt es plötzlich an, dass das Leid, was ich erfahre in meinem Leben oder vor allem die Grenzen, an die ich gelange, weil ich merke, ich kann so, wie ich will, an verschiedenen Punkten nicht. Oder auch, und das ist ja dann der Punkt, an dem es auch heikel wird, ich mache Dinge, obwohl ich sie nicht will, die andere so verletzen, dass ich es auch unter Umständen nicht wieder gut machen kann, obwohl ich es vielleicht gar nicht gewollt habe. Und es gibt es in geringem Maße, aber es gibt es auch in großem Maße. In dem Moment kriegt diese Möglichkeit, da ist einer, der mich in all dieser Vergänglichkeit und auch Schuldhaftigkeit erstmal so überhaupt annehmen kann, wie ich das nie könnte als Mensch. bei einer anderen Person. Vielleicht in Ausschnitten, aber nie in seiner Ganzheit. Plötzlich tut sich eben auch wieder ein Raum auf, in dem das passiert. Und wenn wir das auf dieser theoretischen Ebene halten, ja, und sagen, also er ist für meine Sünden gestorben, dann muss man sagen, ja, nee, vielen Dank, also das möchte ich eigentlich gar nicht. Aber wenn ich das sozusagen in einer Liturgie als liturgischen Text oder so spreche oder mich reinbegebe und das singe, dann kann das in mir irgendwie diesen Raum vielleicht eröffnen. Und jetzt muss man fragen, in welchen Wortschatz benutzt man, welche Bilder macht man auf, wenn man das macht. Ja? Aber in diesem gewaltsamen Tod, dass da in dieser Absurdität, weil die Menschen Angst kriegen, dass sie ihre Macht verlieren, weil da einer ist, der irgendwie offensichtlich Wahrheit spricht oder Sachen unbequem ist, Sachen anspricht, die eigentlich keiner hören möchte oder die alle innerlich merken und aber eigentlich nicht vor Augen geführt bekommen möchten, dass der jetzt dafür ans Kreuz geht, das tut etwas für mich, was mir einen Raum eröffnet, den ich sonst nicht hätte.
Und somit ist es ja eigentlich, oder das ist jetzt auch wieder eine Frage, könnte das ja auch eine Kritik sein generell an Machtstrukturen, dass hier eben einfach gezeigt wird, dass ja eine unschuldige Person stirbt, weil eine andere Person nicht für diese Person einstehen möchte, wie jetzt Pilatus, weil er wieder eine höhere Machtstruktur verletzen könnte und dadurch seine eigene Macht einbüßen könnte. Und das ist für mich auch persönlich schwierig, mich oft in kirchlichen Kontexten wohlzufühlen, weil ich genau dieser Struktur häufig dort begegne. Und das wundert mich dann. Dann frage ich mich, okay, habt ihr eure Geschichte nicht verstanden? Oder es soll ja auch meine, also es kann ja auch meine Geschichte sein. Genau, also dass es das halt eben gibt, dass wenn Menschen sagen, ja, das ist so und so, und sie sagen Christen, die sind Christen. Wenn ich jetzt sage, ja, ich bin auch eigentlich vielleicht christlich, wenn man aber das anders verstehen würde.
Genau, also deswegen wiederholt sich das Kirchen ja auch jährlich, weil wir in diesen, man kann, also hier kann man ja keine Ringkomposition feststellen, wer schuld ist. Ne? Also ist es jetzt Petrus, der ihn verrät? Sind es jetzt die jüdischen Behörden, die ihn ausliefern, weil die irgendwas planen? Ist es Pilatus, der dann das Urteil spricht? Wer ist denn eigentlich schuld? Hier bei Johannes sagt Jesus ja sogar selber zu ihm, also Pilatus sagt, rede doch mit mir, weil ich könnte sowohl über dein Leben als auch über deinen Tod entscheiden. Ist dir das eigentlich nicht bewusst? Und Jesus sagt, wenn du das könntest, er sagt, du kannst das nur, weil dir die Macht von oben gegeben ist. Ja, also der setzt sogar noch einen oben drauf. Es verkehren sich die Machtverhältnisse aber in einer Weise, wie das für uns Menschen nicht nachvollziehbar ist. Weil wir müssen aufpassen, dass wir nicht so tun, als wären wir klüger als Petrus, die jüdischen Behörden und die römischen obendrauf. Und wenn man diese Perspektive jetzt einnimmt, die du eingenommen hast, zu sagen, ja, aber ihr müsstet es doch eigentlich besser wissen, dann läuft man Gefahr, sich auf die Gutmenschenseite zu stellen und zu sagen, ich sehe es so klar, dass ich mich auch immer so verhalten kann, wie das vielleicht angemessen wäre. Das heißt nicht, dass das richtig ist oder zu akzeptieren ist, was in der Kirche passiert, sondern es sagt eigentlich, dass gerade mit diesen Bibelstellen, die da sind, wie mit allen anderen, sowohl das größte Unheil angerichtet werden kann, als auch ein größtmöglicher Freiraum entstehen kann, damit Neues sich entfaltet. Aber dass Menschen an den Punkt kommen, wo sie so um sich selber drehen, dass sie das, was Gott hier eigentlich vorhat oder macht, nicht mehr sehen können, vor dieser Sichtweise sind wir eben alle überhaupt nicht gefeit. Und deswegen ist die Machtverkehrung eigentlich eben nicht ein König oder irgendeine andere Person oder eine Sache dermaßen ins Zentrum zu stellen, dass man glaubt, das wäre jetzt der Endpunkt, sondern zu sagen, also wir müssen unser Leben so ausrichten, dass wir uns immer wieder auf den ausrichten können, den wir aber in dieser Macht nicht greifen können. Und das ist erstmal anstrengend, ne? Und deswegen ist natürlich die Ausweichbewegung, dann zu sagen, wir schaffen eine kirchliche Struktur, in der wir versuchen, das sozusagen in geregelte Bahnen zu lenken, läuft immer auch Gefahr, das Gegenteil zu bewirken.
Ich kann deinen Punkt auf jeden Fall nachvollziehen. Vor allem auch der Punkt, dass man keine Position haben kann, die beste ist oder am meisten Wahrheit für sich beansprucht. Jeder Mensch, egal wie gut er, also wie sehr er versucht, gut zu sein, macht Fehler. ich finde es trotzdem auffallend, dass es so viele Machtstrukturen gibt, auch in der Kirche. Die gibt es aber ja auch überall. Also die gibt es auch an meiner Universität, wo ich studiere, dass ich ja bestimmten Dingen einfach folgen muss, auch wenn sie vielleicht nicht so sinnvoll wären. Aber ich bin einfach abhängig von meiner Person, die meine Masterarbeit betreut oder ähnliches.
Genau, also ich glaube, Macht, dass es Macht gibt, ist, glaube ich, gar nicht das Negative, sondern dass die Macht nicht transparent ist und dass wir nicht darüber reden, wer eigentlich die Macht hat. Es gibt so eine Forscherin, die hat dann irgendwann rausgefunden, Macht überhaben ist eigentlich keine gute Sache, aber es gäbe zum Beispiel Macht zwischen oder Macht mit oder wie verteilt sich eigentlich die Macht? Und diese Fragen zurückzustellen, und das ist aber ja das Interessante, dass man über die Texte, die sich die Kirchen eigentlich auf die Fahnen geschrieben haben, dass man genau über dieselben Texte eigentlich wieder zur Kritik an der eigenen Struktur kommen muss, weil Jesus da am Kreuz dann eigentlich immer wieder sagt, völlig absurd, was ihr hier alles macht. Was soll das, dass ihr euch jetzt darüber streitet, wie rum der Kelch eigentlich auf dem Altar steht? Angesichts einer Geißelung und einem Tod am Kreuz und dem, was da alles eigentlich noch mit verbunden ist.
Genau das, was du sagst, sehe ich halt in dieser Szene wieder Jesu Kreuzigung und Tod. Da kommt es halt wieder dahin zurück. So wie das hier in Johannes beschrieben wird, dass eben die Person, wie es hier inszeniert wurde in diesem Text, vor dem Kreuz stehen und genau eben diese Strukturen benannt werden und geändert werden.
Genau, und jetzt gibt es aber eben keine absolute Auslegung dieser Stelle, sondern wir in unserem Gespräch erscheint sie uns jetzt so und in anderen Auslegungskontexten wieder so. Also es ist einfach ein Vorgang, es ist ein Prozess, den wir immer wieder machen müssen. Und ich würde sagen, Religion hätte an dieser Stelle eben die Aufgabe, den Raum dafür so einzurichten, dass sich der Text so entfalten kann, dass sich was auftut. Und nicht, dass der Text so in eine Vitrine gestellt wird, dass man ihn angucken und anbeten kann. Aber eher seine Wirkung, die eben größer ist, als nur die Buchstaben überhaupt entfalten kann.
Mit diesem Ansatz finde ich es auch sehr spannend, tatsächlich diesen Bibeltext zu lesen. Ich habe ihn gestern auch nochmal gelesen und es hat mir wirklich Spaß gemacht, weil dort einfach sehr viel drin steht. Und wenn man wirklich lesen kann, was dort drin steht und nicht hört mit so einer inneren Stimme, wie man denkt, dass eine Geschichte ist, finde ich es auch aus so einer journalistischen Perspektive super spannend.
Ja, journalistisch kann man bei dem bestimmt viel lernen. Also Johannes hat zum Beispiel immer die Ebene eingezogen, dass er direkt mit uns redet. Also er erklärt uns, warum die Jünger was nicht verstehen. Oder er erklärt uns, warum dieses so ist oder so. Oder er hat so ganz kleine Hints, dass er sagt, hier ist es kalt oder da ist es dunkel. Oder also es ist immer relativ klar. Er gibt so ganz kleine Regieanweisungen, die, wenn man sie nicht überliest, einem eigentlich eine Szenerie aufbauen, wo man, also der Pilatus zum Beispiel, der bewegt sich immer zwischen seinem Prätorium, also drin, wo er mit Jesus redet, und draußen der Volksmenge. Und da läuft er eigentlich ein bisschen Slapstick-mäßig immer rein und raus, als bräuchte er diesen Weg, um auch irgendwie immer aus sich raus und wieder in sich rein und um irgendwie eine Entscheidungsfindung zu machen. Und das heißt, man kann eigentlich bei diesem Johannestext verschiedene Ebenen der Betrachtung einziehen und in dem Moment, in dem man sich darauf konzentriert, kriegt man wieder raus, okay, es gibt sogar noch eine andere Position, die ich einnehmen kann auf diese ganze Sache. Und bis hin dazu, dass ich mir überlege, okay, wenn ich jetzt da, wo stelle ich mich jetzt da ans Kreuz hin? Wo bin ich da jetzt? Bin ich gerade in der Rollenfindung? Habe ich irgendwas, was ich ihm mitgeben möchte? Habe ich irgendwas, was er für mich machen kann? Möchte ich gerne gar nichts damit zu tun haben und lieber einen Schritt weitergehen und mir angucken, aus der Position des Johannes, was da eigentlich so passiert, mit ein bisschen mehr Distanz? Also es ist so komplex, dass es eben die Vielschichtigkeit und die ganz viele Möglichkeiten zulässt, darin etwas zu erleben, was dann groß werden kann.
Danke, Judith. Das ist sehr interessant für mich gewesen, dieses Gespräch. Und eben einen Text vor sich zu haben, der so viel Wertung eigentlich schon hat und den einfach nochmal neutral zu lesen und dann zu überlegen, was kann da eigentlich drin stehen, denn die Ostergeschichte oder Ostern ist ja das wichtigste Fest der Christen und damit sehr lohnenswert, sich damit tief auseinanderzusetzen.
auf das Ostern wird. Das ist wahrscheinlich unser nächster Text, oder?